Wie hier im Uniklinikum in Frankfurt werden in Deutschland in den Krankenhäusern tausende Covid-19-Kranke behandelt. Über 100 liegen in Hessen in einem kritischen Zustand in den Intensivstationen. Bei mir ist Martin Stürmer, den ich sehr herzlich begrüße. Sind Virologe, aber Sie haben auch eine Covid-19-Erkrankung hinter sich. Was waren denn bei Ihnen die Symptome?
Untypisch eher. Nicht Fieber, nicht Husten, sondern ich hatte Rückenschmerzen ganz am Anfang, die sich bis in die Mitte des Körpers hochgezogen haben. Und dann habe ich Geruch und Geschmack verloren. Das war sehr ausgeprägt und das ist meinem Gefühl nach noch nicht hundertprozentig wiederhergestellt. Ansonsten hatte ich eigentlich einen relativ milden Verlauf und mir geht es wieder gut.
Wo haben Sie sich denn diese Ansteckung geholt? Wir alle werden ja immer wieder darauf hingewiesen, Masken zu tragen, Abstände einzuhalten und so weiter. Trotzdem, gibt es irgendeine Situation, die Sie erinnern, wo es beim Österreich-Urlaub, den Sie hinter sich hatten, nicht in Ischgl übrigens, passiert sein könnte?
Ja, ist eine sehr gute Frage, wie es passiert ist. Also wir sind uns relativ sicher, dass wir es uns im Skiurlaub eingefangen haben, das Virus. Wir waren in Sölden und von der Idee her höchstwahrscheinlich unser Sohn im Rahmen der Skischule. Da haben die Kinder natürlich doch relativ ungehemmt viele Kontakte, auch enge Kontakte. Und er hat auch Durchfall gehabt, ganz kurz. Und dann hat er letztendlich das Virus an erst die Mama und dann an den Papa weitergegeben. Und da so wird der Infektionsverlauf vermutlich bei uns gewesen sein.
Dann sind Sie ins eigene Labor gegangen und haben geguckt, bin ich krank bzw. angesteckt oder nicht? Oder wie ist das?
Nein, tatsächlich sind wir nicht zurück ins Labor gegangen. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, als wir nach Hause gefahren sind, dass wir infiziert sind. Aber zwei Tage vor der Abreise hat das Robert-Koch-Institut Tirol als Risikogebiet deklariert. Und damit war klar, dass wir erstmal nicht ins Labor zurückkehren. Wir sind also an dem Sonntag nach Hause gefahren, haben das Auto abgestellt, das Gepäck ausgeräumt und den Schlüssel weggeworfen, um das mal so platt zu formulieren. Hatten dann auch schon zu Hause die Abstrichtupfer mit der Post zugeschickt bekommen, haben uns abgestrichen, das Ganze ins Labor zurückgeschickt und auf die Testergebnisse gewartet. Also natürlich gleich den Test gemacht und wie gesagt, der war dann auch positiv in der Familie und dementsprechend ging das Ganze mit häuslicher Quarantäne und entsprechend weiter.
Wie haben Sie sich denn persönlich als Virologe gefühlt? Da muss man ja sozusagen im Nachhinein sagen, verflixt nochmal, wie kann mir denn das passieren?
Ja, sagen wir es mal so, wir haben ja keine Risikosituation letztendlich gehabt. Also wir waren weder in Après-Ski, Kneipen, noch haben wir sonst irgendwo intensive Partys besucht. Wir sind ganz normal Ski gefahren, hatten die normalen Kontakte im Hotel mit den Mitarbeitern und wie gesagt mit dem Sohn in der Skischule. Natürlich denkt man und hat man auch manchmal gehört, wie kann der Virologe sich anstecken? Aber letztendlich zeigt es ja eigentlich, wie einfach es ist, sich mit dem Virus zu infizieren. Und wir sehen ja auch immer wieder aktuelle Beispiele, wie schnell es gehen kann. Wenn wir jetzt mal gucken in der Baptistenkirche, hier im Gottesdienst in Frankfurt zum Beispiel, da reicht ja auch eigentlich Kontakte ohne Mundschutz, ohne vielleicht ausreichend Abstand, um sich zu infizieren. Insofern war für mich das schon, überraschend, aber nachvollziehbar, dass es doch relativ einfach geht.
Ganz zu Beginn, in Anführungsstrichen, wobei den Beginn kann man ja so gar nicht festlegen, haben Virologen ja auch gesagt, dieser Virus ist nicht ganz gefährlich, aber er ist heimtückisch, weil er sich so unglaublich schnell verbreitet. Wir haben ja andere Viren, die Sie ganz genau kennen und deren Krankheitsverläufe Sie bei Menschen ja auch kennen. Die töten den Menschen sehr schnell. Ebola etwa, da ist der Virus, sagen Virologen so mal etwas populistisch, der ist dumm, weil der tötet sich quasi ganz schnell selber. Aber das ist bei diesem Virus ganz anders.
Das ist richtig, ja. Wir haben jetzt hier mehrere Probleme. Dieses Virus verbreitet sich, bevor die Symptome auftauchen bei den Infizierten. Das ist etwas, was relativ schwierig dann auch einzudämmen ist und was es natürlich relativ tückisch macht. Von seiner Verbreitungsfähigkeit ist das Virus so im Mittelfeld. Wir kennen einige Viren, die sich deutlich intensiver und effektiver.
Masern zum Beispiel.
Richtig, genau. Masern zum Beispiel sehr effektiv verbreiten können. Dementsprechend ist es natürlich ein Virus, was gut an den Menschen angepasst zu sein scheint, weil es sich relativ einfach verbreitet, den Menschen zwar schon auch töten kann, aber eben nicht in dem Ausmaß, wie zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, Ebola oder andere Infektionskrankheiten.
Wir leben ja in einer, so sagen wir immer nett, globalisierten Welt. Wir haben viel Verkehr auf der Schiene, auf dem Wasser, Luftverkehr und so weiter. Das heißt, diese Viren können sich auch in einem enormen Maße ganz schnell um die Welt verbreiten. Ja. Kann man aus der Sicht des Virologen sagen, wir müssen da etwas grundsätzlich ändern, damit so etwas nicht passieren kann, oder lässt sich das nicht unterbinden?
Ja, ich glaube, an dem ganzen internationalen Reiseverkehr und insgesamt Frachtverkehr, Luftverkehr können wir wenig tun. Was wir natürlich machen können, ist versuchen zu verstehen, wo das Virus ursprünglich hergekommen ist. Und ist ja eigentlich eindeutig, dass es aus dem Tierreich stammt und letztendlich auf den Menschen übertragen worden ist. Und da geht es halt darum, zu erkennen, wie sind die Wege der Übertragung vom Tier auf den Menschen und kann man da nicht vielleicht ansetzen, um bestimmte Übertragungswege, Mechanismen zu unterbinden. Also zum Beispiel die berühmten Tiermärkte in Asien, ob man da nicht eingreifen kann, dort den Verkauf besser überwacht, dass vielleicht der Kontakt zwischen Tier und Mensch nicht so intensiv ist.
Es gibt ja immer noch eine Diskussion darüber, ob bei diesen Tiermärkten in China diese Übertragung stattgefunden hat oder ob sie eine quasi künstliche, ein künstlicher Virus ist, der in einem Labor hergestellt worden ist. Kann man so etwas eindeutig sagen?
Ja, wir sind uns relativ sicher, dass es kein Laborartefakt ist. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt im Labor ein Virus sozusagen nachbauen möchte, dann mache ich das basierend auf Vorlagen, die ich habe. Zum Beispiel das alte SARS-Virus von 2002, 2003. Das unterscheidet sich aber in vielen Aspekten von unserem SARS-CoV-2. Insofern hat man da keine Weiterentwicklung vorgenommen. Es ist ein Virus, was wir im Tierreich in einer ähnlichen Form sehen, aber nicht aktuell, nicht gleich. Es gibt Unterschiede zwischen den Viren, die wir jetzt in uns Menschen sehen, und den Viren, die wir in den Fledermäusen zum Beispiel finden. Und dementsprechend ist es höchstwahrscheinlich ein evolutionäres Geschehen, dass das Virus beim Übersprung von dem Tier auf den Menschen eine zusätzliche Eigenschaft dazu gewonnen hat im Rahmen der Darwin'schen Selektion. Und dass dann das Virus eben in der Lage war, sich im Menschen so gut zu verbreiten.
Das heißt, das Virus ändert sich bei den Bedingungen, dass es vorfindet, weil es letztendlich daran interessiert ist, sich zu verbreiten und zu vermehren.
Genau, das Virus erfolgt genauso den Selektionsregeln der Evolutionstheorie wie alle anderen Lebewesen auch, wobei ein Virus natürlich kein Lebewesen ist, aber es folgt den gleichen Prinzipien. Und es muss sich natürlich auch, um sich optimal zu vermehren, an seinen Wirt anpassen. Es muss den Wirt infizieren können, sich im Wirt vermehren, dann verbreiten können. Es darf seinen Wirt aber nicht rechtzeitig oder frühzeitig töten, damit eben die Weitergabe der Nachkommen ermöglicht ist. Und dieses Virus, was wir in den Fledermäusen haben, wird sich so in der Originalform im Menschen nicht gut verbreiten können. Und dementsprechend war eine Veränderung des Virus notwendig, um eben in den Menschen sich weiter zu verbreiten. Und das geht auf natürlichem Wege, weil diese Viren in ihrer Vermehrungszyklen eine fehlerhafte oder einen sehr fehlerhaften Reproduktionsschritt drin haben. Anders als bei uns Menschen, wo unsere Erbinformation, wenn sie sich vermehrt, deutlich besser kontrolliert wird, nach Fehlern durchsucht wird und die Fehler entsprechend auch korrigiert werden, die gemacht werden, ist das beim Virus ganz anders. Ein Virus produziert bei seiner Vermehrung unheimlich viel Schrott, um das mal so auf Neudeutsch zu formulieren, aber bei der Masse an Nachkommen, die produziert werden, bleiben immer noch genug Viren übrig, die sich sehr schnell an einen neuen Wirt anpassen können.
Die Übertragung ist die entscheidende Frage, jetzt auch in der Diskussion darüber, wie weit kann man lockern, wie weit können wir in einer etwas lockereren Form inzwischen miteinander umgehen. Das ist aber auch ganz entscheidend für die Frage, wie man mit Kindern umgeht, die Sie ja selber in Ihrem Fall auch bei Ihrem Sohn festgestellt haben, als Überträger, als mögliche Überträger des Virus. Ich glaube, das ist eine wichtige Diskussion, die wir noch mal besprechen sollen.
Definitiv, ja. Kinder sind eine ganz wichtige Frage und ich glaube, dass die Wissenschaft da noch nicht eindeutige Signale gesendet hat. Es gibt Berichte und Stellungnahmen, dass die Kinder wenig dazu beitragen, bis gar nichts dazu beitragen an der Infektion. Und es gibt Berichte, die sagen, dass die Kinder durchaus einen wichtigen Aspekt in der Verbreitung des Virus, einen wichtigen Aspekt dazu haben. Und ich glaube, solange diese Frage nicht eindeutig geklärt ist, und da sind ja noch ein paar Studien, die auch in Deutschland gemacht werden, würde ich ein bisschen mich zurückhalten mit Empfehlungen, ohne weitere Schutzmaßnahmen Kindergärten und Schulen wieder in vollem Umfang zu öffnen.
Wenn Ihr Sohn der mögliche Überträger des Virus gewesen ist, dann bedeutet das aber auch für die Lockerungen im Schulbereich und bei den Kitas durchaus eine kritische Lage, weil man im Augenblick noch nicht so richtig einschätzen kann, wie weit Kinder als Überträger fungieren, ja, aber auch, wie stark sie selber betroffen sind. Wir sind ja das, immer genau, im Augenblick ja, davon ausgegangen, bei Kindern ist auch die Erkrankung nicht so schlimm, aber als ja, Überträger funktioniert es
ja,
schon.
Ja, definitiv. Ja, also die Kinder werden deutlich weniger krank, haben mildere Verläufe oder sogar asymptomatische Verläufe und dementsprechend sind sie noch in unseren Testkollektiven absolut unterrepräsentiert. Wir haben also insgesamt deutlich weniger Kinder, die getestet worden sind, als Erwachsene. Und das macht es natürlich auch schwierig, Rückschlüsse draus zu ziehen. Nichtsdestotrotz haben wir ja ein paar Daten. Die sind, ich will nicht sagen widersprüchlich, aber sie gehen in unterschiedliche Richtungen und werden auch unterschiedlich ausgelegt, inwieweit Kinder tatsächlich eine relevante Rolle spielen bei der Verbreitung des Virus. Und solange für mich, das ist jetzt meine Sichtweise, solange die Daten nicht eindeutig sind, würde ich eher zurückhaltend argumentieren und sagen, solange wir es nicht wirklich sicher wissen, sollten wir nicht das Risiko eingehen und durch die ungehinderten und eingeschränkten Öffnungen von Kindergärten und Schulen unsere Kinder einem Risiko aussetzen.
Aber da sind wir genau an dem Punkt, der im Augenblick sehr heftig diskutiert wird, nämlich der Frage, wie weit bestimmen die Virologen inzwischen, was hier in Deutschland passiert und wie weit ist die Politik da überhaupt noch in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Wir haben ja einen sehr klaren Bruch zwischen Positionen, etwa in Thüringen des Ministerpräsidenten Ramelow und dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Der eine sagt, wir müssen von den Verboten weg und wir müssen zu Geboten, damit auch die Menschen den Eindruck haben, sie haben eine eigene Entscheidungsfreiheit, die kann man ihnen auch geben. Und Markus Söder sagt, um Gottes Willen, das haben wir bisher gut überstanden, dadurch, dass wir konsequent waren, wenn wir das jetzt aufgeben, dann gehen wir auf die Gefahr hin, dass es da eine zweite große Welle gibt. Sie können das politisch nicht entscheiden, aber Sie können das als Virologe einschätzen.
Genau, also erstmal ganz wichtig als Statement, wir Virologen geben Empfehlungen und wir machen keine Gebote oder Verbote oder irgendwelche Verordnungen. Und, aber um auf das Thema zurückzukommen, denke ich auch, dass viele Menschen in der Lage sind, eigenmächtig entscheiden zu können, was sie tun und was sie lassen und vernünftig genug sind, Ratschlägen auch zu folgen. Auf der anderen Seite ist es ja so, wenn man mal ganz ehrlich ist und jeder für sich selbst mal hinterfragt, wenn mir eine Sache wirklich verboten wird und ich weiß, wenn ich dagegen verstoße und es wird kontrolliert und ich bekomme eine saftige Geldstrafe, dann bin ich deutlich motivierter, mich an manche Dinge zu halten, als wenn ich dann das Signal bekomme, wir können wieder alles zurückfahren. Das signalisiert mir, es ist alles gar nicht mehr so gefährlich und wenn ich nicht muss, dann will ich vielleicht auch nicht in der Form. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken, dass dann doch zu viele Menschen sagen, nee, jetzt wunderbar, jetzt kann ich wieder, jetzt tue ich wieder und nicht letztendlich so weitermachen wie bisher. Es gibt viele, die einem auch das Signal geben, ich finde es gut, was Sie sagen, die Lockerung aufzuheben ist mir auch zu viel. Ich bleibe dabei und halte mich zurück. Aber ich höre genauso viele Stimmen, die auch sagen, jetzt hör mal auf zu reden, das Virus ist doch gar nicht so schlimm. Wir wollen wieder nach draußen gehen. Und wenn es von der Politik dann auch noch so signalisiert wird, ihr könnt es wieder, dann glaube ich, werden es viel, viel mehr Menschen machen, als wenn wir in einer anderen Form lockern würden, weiter mit den Kontakteinschränkungen leben würden. Das hält ich für den besseren Weg.
Stürmer, dann müssen Sie aber darüber verärgert sein, erbost sein, wütend sein, dass Ihnen nun ständig die Verantwortung gegeben wird, Entscheidungen im Grunde zu fällen, die Politik eigentlich fällen muss und dafür auch die Verantwortung übernehmen muss. Denn wir haben ja massive Kritik an den Virologen. Haben die in der Kommunikation auch was falsch gemacht?
Ja, also erstmal ist es natürlich frustrierend, dass man uns dafür verantwortlich macht, was die Politik entscheidet. Und dass es teilweise sogar so weit hingeht, dass ein guter Kollege, der Christian Drosten, Morddrohungen erhält. Das ist definitiv, geht das einige Schritte zu weit und ist auch absolut nicht gerechtfertigt. Natürlich muss
man sich ja auch von den Medien massiv kritisiert. Die Bild-Zeitung hat ihn im Grunde in den Dreck gezogen und das mit sehr fadenscheinigen Argumenten.
Das kommt noch dazu, dass letztendlich eine wissenschaftliche Diskussion in einer Form ausgetragen wird, die absolut unwissenschaftlich ist. Und das hat auch in unserer Diskussion eigentlich nichts zu suchen, auf diesem Niveau Wissenschaft zu diskutieren. Um nochmal zurückzukommen auf die Virologen und auf die Stellungnahmen, die wir rausgeben und ob wir damit vielleicht Fehler in der Kommunikation gemacht haben. Ich denke, dass wir von vornherein immer versucht haben, mitzuteilen, dass wir zum einen Wissenschaft als Wissenschaftler lernen müssen, dass wir einer Viruserkrankung, die wir noch nicht so lange kennen, auch nicht von vornherein alles wissen können, dass wir auch nur Rückschlüsse ziehen können auf bis dato bekannte Virusinfektionen und dass wir natürlich auch immer gesagt haben, es ist nicht ein Zahlenwert, der über die Pandemie und über die Weiterführung der Pandemie entscheidet. Aber das ist, glaube ich, in der Kommunikation nicht wirklich immer angekommen. Und da muss man sich vielleicht auch vorwerfen lassen, dass am Anfang zu sehr die Infektionszahl im Vordergrund stand. Dann gab es eine Verdopplungszeit, dann gab es die Reproduktionszahl. Jetzt haben wir einen Dispersionsfaktor. Also da kann natürlich der Eindruck entstehen, dass die Virologen immer neue Zahlen erfinden, um Lockdown oder Lockerungsmaßnahmen zu vermeiden, zu sagen, nee, wir müssen weiter in diesem ganz engen Shutdown bleiben. Das ist sicherlich in der Kommunikation nicht ganz optimal gewesen.
Wenn jetzt im nächsten Jahr ein Impfstoff tatsächlich ein Ende dieser Pandemie einleiten würde weltweit, dann wäre das ja auch ein Triumph der Wissenschaft, der Forschung.
Ja.
Im Augenblick befinden Sie sich wahrscheinlich eher in einem Übergangsstadium, nämlich in dem Stadium, wo Sie immer wieder sagen müssen, ja, aber Wissenschaft funktioniert anders. Das kann nicht sein, dass ich heute etwas festlege, was möglicherweise morgen schon falsifiziert ist. Also wo man sagt, das funktioniert eben doch anders.
Genauso ist es. Und wo Sie das Thema Impfen gerade angesprochen haben mit der Impfstoffgeschichte, ist es ja genau das Gleiche mit der Immunität. Wissen wir denn jetzt schon, wie lange die Immunität ausreicht? Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich jetzt gegen eine Neuinfektion geschützt bin. Bin ich jetzt Wochen geschützt, Monate, Jahre, Jahrzehnte oder ein Leben lang? Das wissen wir noch gar nicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, von dem, was wir über andere Coronaviren wissen, dass wir vermutlich keine lebenslange Immunität haben. Aber das bedeutet ja auch, dass bei der Impfstoffentwicklung auch höchstwahrscheinlich es so sein wird, wie möglicherweise ähnlich wie bei der Influenza-Impfung, dass man das häufiger in häufigen Abständen wiederholen muss. All das sind natürlich Faktoren, über die wir noch gar nichts sagen können. Und wo wir auch möglicherweise eben in 2 Wochen oder in 4 Wochen oder in mehreren Monaten, wenn wir das Gespräch nochmal führen würden, einen anderen Wissensstand vermitteln würden.
Ganz wichtig ist eine neue Erkenntnis oder ein in dem Falle neue Theorie über die Bedeutung der Aerosole. Wir hatten das am Anfang des Gesprächs schon mal angedeutet. Da gibt es neue Erkenntnisse, die sagen, die Verbreitung kann durchaus nicht nur über eine Tröpfcheninfektion erfolgen, die man verhindern kann, indem wir wie hier einen Abstand haben oder einen Mundschutz hat, sondern da gibt es unter Umständen Aerosole, die halten sich auch in der Luft. Da kann ich also nur durch einen Luftaustausch etwas machen. Genau. Was steckt dahinter?
Genau, ja, gerade in geschlossenen Räumen ist das durchaus ein Thema. Jetzt hier an der frischen Luft, wo wir stehen, würden Aerosole sich sofort verteilen. Und zwar so weit verteilen, dass die Virusmenge, die in diesen kleinen Aerosolen ist, ja relativ wenig. Dass wir, selbst wenn wir ein paar Aerosole einatmen würden, das nicht ausreicht, um die Infektion in Gange zu bringen. In geschlossenen Räumen ohne Zirkulation ist das was anderes. Und da gibt es ja durchaus auch epidemiologische Fallberichte, die beschrieben haben, dass auch Ansteckungen über größere Entfernungen stattgefunden haben. Und die einzige Erklärung für dieses Phänomen sind letztendlich Aerosole, die in geschlossenen Räumen ohne Zirkulation als Wolke in der Luft schweben können und eben nicht schnell zu Boden sinken.
Also das wäre zum Beispiel auch der Fall möglicherweise in dem Bethaus hier in Frankfurt, bei dem ganz viele angesteckt wurden. Die haben gesungen, die haben gebetet, die waren zusammen, wenn auch nicht in geringem Abstand, aber da könnte das Aerosol die entscheidende Rolle gespielt haben.
Ja, da ist es noch ein bisschen fraglich, weil letztendlich dort ja auch ohne Mundschutz, die Menschen ohne Mundschutz in dem Gottesdienst waren, was ja in Hessen nicht vorgeschrieben ist, dass man einen Mundschutz im Gottesdienst tragen muss. Da kann es natürlich auch sein, dass vielleicht doch zu viele Menschen in dem Raum gewesen sind. Da ist das Gesundheitsamt ja noch dabei, hier in Frankfurt das Ganze aufzuklären. Da mag vielleicht das Aerosol nicht unbedingt die entscheidende Rolle gespielt haben. Da könnte es auch über die Tröpfchen gekommen sein. Und das Gleiche gilt für diesen Ausbruch in dem Restaurant in Leer. Auch dort sind ja möglicherweise die Sicherheitsvorgaben missachtet worden, also ohne Mundschutz im Restaurant. Gut, ist man ohne Mundschutz, aber da sind auch möglicherweise die Abstandsregeln nicht eingehalten worden.
Wenn das Aerosol eine solche Rolle spielt, was hat das denn für Folgen?
Ja, letztendlich muss man auch mal überlegen, ob man Vorgaben für die Innenräume etwas verschärft. Die DEHOGA als Beispiel hat ja schon in ihren Richtlinien
gesagt,
da geht's
um Gaststätten und
Gaststättengewerbe, genau. Die haben schon festgelegt, dass die Innenräume ausreichend und häufig zu lüften sind. Insofern hat man dem Ganzen schon eine vorbeugende Maßnahme hinzugefügt in ihren Richtlinien. Aber möglicherweise muss man das etwas verschärfen und dann noch stärker darauf hinweisen, dass das absolut elementar ist, in Restaurants und in geschlossenen Räumen doch versuchen, eine permanente Luftzirkulation zu etablieren.
Ich würde mit Ihnen gerne mal über die Perspektive sprechen. Wie kriegen wir dieses Virus zumindest von der Gefahr für die Menschen ein bisschen reduziert? Wie kommen wir möglichst schnell wieder zu einem normalen Leben zurück und wann könnte das sein?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage. Das eine ist natürlich auch mit all den Vorbehalten, was die Immunitätslage angeht, die Impfstoffentwicklung. Wenn der Impfstoff verfügbar ist und sich eine Bereitschaft in der Bevölkerung ergibt, dass sich 60-70% noch impfen lassen, dann haben wir sicherlich gute Chancen, dass zumindest in Deutschland diese Pandemie fürs Erste vorbei ist. Wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass diese Immunität eine gewisse Dauer hat. Und wenn man sich natürlich dann alle 3 Jahre impfen lassen muss, dann mag es sein, dass die Impfmüdigkeit dann irgendwann eine Rolle spielt, dass das Virus wiederkommt. Aber das ist dann erstmal Spekulation. Kurzfristig, weil man will ja jetzt erstmal nicht so lange warten. Wir reden ja über einen Zeitraum von voraussichtlich mindestens einem Jahr, bis der Impfstoff wirklich breit zur Verfügung steht. In diesem Jahr können wir sicherlich oder müssen wir über weitere Lockerungen diskutieren. Man muss sich halt überlegen, wie man die gestaltet. Mir war das am Anfang zu viel, was gleichzeitig gemacht worden ist. Ich hätte mir gewünscht, dass man etwas vorsichtiger lockert, um zu lernen. Um zu erkennen, sind die Formen der Lockerungen basierend auf der Infektionszahl, die wir in Deutschland haben, sind die gerechtfertigt, sind die gefährlich, kommen neue Infektionen, kann ich die kontrollieren? Und hätte dann mehr einen schrittweisen Prozess gemacht. Ich denke, jetzt haben wir relativ viel gemacht. Man muss jetzt schauen in den nächsten Tagen und Wochen, was ist das Resultat. Wenn das weiterhin in den Szenarien so relativ gut aussieht, dann wird man sicherlich auch über weitere Lockerungsmaßnahmen diskutieren können.
Wir haben darüber gesprochen, wie Sie die Erkrankung selber erlebt haben. Was Sie gar nicht wissen im Augenblick und was die Kranken gar nicht wissen, die Covid-19 hinter sich haben, ist die Frage, was gibt es möglicherweise für Langzeitschäden? Ja. Auch darüber müssen wir perspektivisch jetzt mal
natürlich,
reden.
Natürlich.
Ich denke mal, schauen wir mal auf die Perspektive. Wann werden wir dieses verflixte Virus los, wenn es überhaupt möglich ist? Weil einige Virologen ja sagen, wir werden es eigentlich nie mehr los. Aber wann können wir in einen Normalzustand wieder zurückkommen?
Ja, also einen relativ normalen Zustand werden wir wahrscheinlich wirklich nur dann erreichen, wenn wir den Impfstoff zur Verfügung haben und tatsächlich auch eine ausreichende Menge an Menschen sich bereit erklärt, sich auch impfen zu lassen. Also 60-70% der Bevölkerung sollten entweder die Infektion schon durchgemacht haben oder durch die Impfung dann entsprechend geschützt sein. Und dann können wir davon ausgehen.
Besteht eine Gefahr für diejenigen, die sich dann irgendwann impfen lassen wollen, darin, dass man so auf die Tube drückt im Augenblick, dass es Hunderte oder zumindest weit über 100 Firmen gibt, die an einem solchen Impfstoff arbeiten und da ein enormer Zeitdruck drauf ist?
Ja, sicherlich kann man die Befürchtung haben, aber ich kenne die Zulassungsbehörden, ich kenne die Kollegen dort. An der Sicherheit wird in Deutschland nicht gespart. Also man wird lieber vorsichtig sein und dann auch eben sagen, nein, wir müssen da noch bestimmte Dinge prüfen, als dass man zu schnell ist. Man wird ein beschleunigtes Verfahren anstreben, aber die Sicherheit wird nicht auf der Strecke bleiben.
Wie lange müssen wir da warten? Einige sagen, na ja, vielleicht kommt das im Herbst, vielleicht Ende des Jahres, vielleicht müssen wir auch bis zum nächsten Frühjahr warten.
Nein, ich denke eher realistisch sollte man frühestens im Frühjahr nächsten Jahres mit einem Impfstoff rechnen. Weil selbst wenn er denn zugelassen ist, muss er ja auch noch produziert werden, verteilt werden, verimpft werden. Das dauert natürlich auch immer noch ein bisschen. Und man sollte nicht zu früh davon ausgehen, dass wir diesen Impfstoff haben.
Viele sagen ja jetzt im Augenblick, wenn das noch so lange dauert, dann will ich zumindest wissen, bin ich möglicherweise immun, habe ich diese Krankheit hinter mir? Da gibt es die berühmte Diskussion um die Antikörpertests, bei denen man nie so ganz weiß, wie sicher sind die?
Ja, das ist eine Diskussion, die wir uns natürlich im Labor auch immer stellen. Es gibt unterschiedliche Anbieter, die alle ihre Antikörpertests inzwischen auf den Markt gebracht haben. Und das Problem im Augenblick ist, dass die sogenannte Validation, also wie sensitiv und wie spezifisch dieser Test ist, also wie sicher ist die Vorhersage, die der Test macht, die sind erstmal natürlich auf relativ kleinen Probenmengen gemacht worden. Und das ist alles so ein bisschen unter einer Vorläufigkeit. Wir haben das Problem, dass wir nicht wirklich ausschließen können, dass ein positives Testsignal daherkommt, dass ich vielleicht in diesem Winter eine Infektion mit einem anderen Coronavirus gehabt habe. Wir kennen andere Coronaviren schon viele, viele Jahre. Und das ist durchaus vorstellbar, dass da ein falsches Signal geliefert wird. Das wissen wir noch nicht hundertprozentig. Und dementsprechend ist das Ganze im Augenblick ein bisschen unter Vorbehalt zu sehen. Nichtsdestotrotz sind die Antikörpertests, die wir im Augenblick auf dem Markt haben, eigentlich auch alle relativ gut, dass wir zumindest einigermaßen vernünftige Aussagen treffen
können. Macht es denn dann für den Einzelnen Sinn zu sagen, ich probiere das mal und mache einen Antikörpertest, um einfach eine gewisse Sicherheit zu haben?
Das ist die Realität, dass viele Menschen tatsächlich auf uns zukommen und sagen, können wir diesen Test machen und was bedeutet ein Ergebnis? Wir geben das Ergebnis dann auch entsprechend unter Vorbehalt raus und muss natürlich ein Problem dabei noch ansprechen, was wir ja auch schon im Zuge der Impfung gesagt haben. Ist jetzt wirklich der Nachweis eines Antikörpers, der zeigt mir, ich habe wahrscheinlich die Infektion gehabt, aber bin ich denn auch wirklich geschützt und wenn ja, wie lange? Diese Frage ist ja noch nicht abschließend geklärt. Wir gehen im Augenblick davon aus, dass ein Antikörpernachweis auch erstmal bedeutet, gegen eine Reinfektion geschützt zu sein. Aber wir können immer noch nicht sagen, wie lange dieser Schutz wirklich anhält.
Das wäre ja eine ganz wichtige Information, die man jedem Einzelnen geben könnte. Sind Sie zuversichtlich, dass das vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten möglich wäre mit einem solchen Test oder schließt sich das aus?
Na, ich denke, die Teste sind im Augenblick fertig. Wir werden jetzt die Erfahrung sammeln, welche der Tests tatsächlich die besten Ergebnisse liefern wird. Wahrscheinlich wird es so sein, dass es keinen Goldstandard geben wird, dass ein Anbieter so viel Längen besser ist als der andere. Vielleicht werden ein oder andere Anbieter hinten runterfallen, was das angeht, was die Ergebnisse angeht. Und was die Frage der lang andauernden Immunität, wie lange das dauert, da werden wir wahrscheinlich noch Monate, wenn nicht sogar noch länger brauchen, um das abschließend beurteilen zu können.
Sie wirken gesund und dynamisch und Sie können gut arbeiten, aber irgendwie haben Sie noch so ein bisschen ungutes Gefühl im Bauchraum, denn Sie wissen ja nicht, was der Virus bei Ihnen angerichtet hat.
Ja, ich bilde mir zum Beispiel subjektiv ein, dass mein Geschmackssinn nicht in der gleichen Form wiederhergestellt worden ist, wie er vor der Erkrankung war. Und auch beim Geruchssinn bin ich mir nicht sicher. Das ist zwar subjektiv, insgesamt habe ich keine Einschränkungen, aber das Virus, von dem, was wir aktuell wissen, kann diverse Organe befallen. Es kann die Niere, die Leber, das Gehirn, das Herz, natürlich die Lunge befallen. Und wir wissen einfach noch zu wenig, was das Virus auch über den langen Zeitraum mit uns anstellt. Weil, wie gesagt, wir kennen das Virus seit knapp 5 Monaten. Und da wissen wir natürlich auch noch nicht viel über Langzeitnebenwirkungen. Aber das ist zu befürchten, dass dann möglicherweise auch noch nicht bekannte Folgeschäden zurückbleiben.
Bedeutet das aber auch für Sie selber, dass Sie befürchten, dass in 1, 2, 3 Jahren bei Ihnen trotzdem irgendwelche Dinge passieren im Körper, von denen Sie sagen, das ist ein Symptom noch von dieser Erkrankung?
Ich kann es nicht ausschließen. Im Augenblick beschäftige ich mich ehrlich gesagt persönlich nicht
damit. Verdrängen Sie es?
Wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Dadurch, dass man es nicht weiß, ist es jetzt auch für mich von meiner Grundeinstellung her nicht sinnvoll, mich permanent damit auseinanderzusetzen. Aber ich horche natürlich immer wieder in mich rein, auch gerade in dem Wissen, dass was mit meinem Geschmackssinn passiert ist und versuche herauszufinden, ob möglicherweise auch noch andere Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten.
Viele sagen ja, war prima, wenn ich mal angesteckt war und Covid-19 hinter mich gebracht habe, dann habe ich ja gar keine Probleme mehr.
Ja.
Ist es nicht auch, wie in Ihrem Fall, wichtig, den Menschen zu sagen, auch wenn ihr das hinter euch habt, das ist kein Virus, den man einfach mal wie eine Grippe wegsteckt und dann ist da nie mehr irgendetwas von zu hören, sondern es kann sein, dass das weiter wirkt.
Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe am Anfang auch gedacht, naja, komm, dann hast du es hinter dir, ist alles gut. Aber im Laufe der Infektion kamen dann auch die Gedanken, hast du doch einen schwereren Verlauf oder nicht? Und im Nachgang kam halt eben auch die Überlegung, was hat das Virus insgesamt in deinem Körper angerichtet, was wird es noch tun? Also kein Mensch sollte das auf die leichte Schulter nehmen und zu denken, naja, ist ja im Prinzip ein harmloser Schnupfen und dann nach 2 Wochen kann ich wieder alles machen, was ich vorher gemacht habe. Da sollte man bei einem Virus, was man so wenig Zeit kennt und wo wir letztendlich natürlich noch nicht so viel wissen, sehr, sehr vorsichtig sein.
Ja, auch unter diesem Aspekt wünsche ich Ihnen alles Gute. Ganz herzlichen Dank, Herr Stürmer, für das Gespräch. Dankeschön.
Danke auch.